Schönen guten Tag, dies ist die Folge 79 der PIN-Podcast-Reihe Corona im Rechtsstaat. Und heute freue ich mich mal wieder, sprechen zu dürfen mit Kirre Schwarz in Würzburg. Grüße dich, Kirre.
Grüße dich, Nico. Hallo.
Kirre, bekannt solltest du den Zuhörern jedenfalls sein, auch schon als Gesprächspartner der Folgen 16 und 41. Du bist also Wiederholungstäter. Und außerdem auch als mein geschätzter Mitherausgeber der ersten 40 Podcast-Folgen. Jetzt sind die nächsten 40 ja bald voll, da müssen wir mal sprechen, oder?
Da können wir gerne drüber sprechen. Ich denke mal, meine Mitarbeiter werden sich jetzt schon riesig freuen, wenn wir noch einmal sie mit so einer Arbeit konfrontieren. Und ich könnte mir auch vorstellen, auch der Verlag hat vielleicht doch noch mal ein Interesse. Also ich fand es eine gute Idee und ich denke mir, das wäre wirklich nochmal eine Fortsetzung, wäre zumal ja seitdem auch einiges passiert ist.
Genau, die ersten 40 Folgen waren noch alle aus 2020 und jetzt sind ja nochmal wieder 40 Folgen dazugekommen. In diesem Jahr 2021 und eine Menge neue Themen. Dies ist heute auch ein etwas besonderer Podcast, weil wir uns unterhalten werden über die frische Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zur Bundesnotbremse. Eigentlich ist es ja gar nicht so eine gute Idee, wenn man über ein Verfahren spricht, an dem man selber als Verfahrensbevollmächtigter beteiligt gewesen ist. Aber da wir ohnehin schon verabredet waren, heute zu sprechen, ohne dass wir zu dem Zeitpunkt schon wussten, dass das auf dem Tisch liegt, nutzen wir dann dennoch heute mal die Gelegenheit, uns hier über die Entscheidung zu unterhalten. Was hast du denn so gedacht, als du das gestern das erste Mal in der erste Mal hast angucken können?
Also ich habe als erstes gedacht, schade, aber wie erwartet. Und schade deshalb, weil ich mir in einigen Bereichen einfach ein anderes, ein subtiler, begründetes Ergebnis vielleicht gewünscht hätte. Schade auch deshalb, weil ich schon zu der Auffassung gekommen bin, nachdem ich mir die Entscheidung dann genauer angeschaut habe, dass sie zwar bei den maßstäblichen Teilen, da liest sich das zum Teil wie eine klassische Verhältnismäßigkeitsprüfung, da ist wenig Neues, aber wenn man dann genauer hinschaut, ist eben doch sehr viel mehr Neues. Denn eigentlich hat das Gericht nach meinem Verständnis die ganze Verhältnismäßigkeitsprüfung dadurch entwertet, dass es in die Verhältnismäßigkeitsprüfung so viel Beurteilungs- und Einschätzungsspielräume eingezogen hat, dass man letzten Endes sagen kann, wir brauchen gar nicht mehr dieses fein ziselierte Kriterium der Verhältnismäßigkeit. Es ist alles ein Beurteilungsspielraum mit einer entsprechenden Rücknahme der gerichtlichen Kontrolldichte. Jetzt kann man das vielleicht noch ganz kurz natürlich nur sagen, also das ist natürlich etwas ambivalent, sonst wird von dem Gericht gerne vor, es operiert mit den Verhältnismäßigkeitskriterien als juristischen Overkill und macht so viel, dass der Gesetzgeber gar nicht mehr weiß, was er darf. Jetzt umgekehrt eine völlige Zurücknahme. Aber ich finde, wenn das Gericht selbst akzeptiert, dass das mit die weitreichsten Grundrechtseingriffe sind, die es in der Vergangenheit gegeben hat, dann finde ich, sollte man nicht auch gleichzeitig zu der weitreichendsten Rücknahme der eigenen Kontrollbefugnisse gehen. Das finde ich sehr erschreckend an der Entscheidung.
Die Verhältnismäßigkeitsprüfung und die Beurteilungsspielräume, kannst du noch scharf wirklich unterscheiden zwischen dem, was das Gericht sagt zum Zweck, das ist ja erstaunlich ausführlich, dann zur Eignung, zur Erforderlichkeit, zur Angemessenheit?
Also ich finde, man kann das noch machen im Bereich der Maßstabbildung. Da liest sich die Entscheidung, und das gilt eigentlich für Bundesnotbremse 1 mit Blick auf Kontaktbeschränkungen und Ausgangssperren, genauso wie auf die Schulentscheidung Bundesnotbremse 2. Da liest sich das Ganze noch wie eine klassische lehrbuchartige Verhältnismäßigkeitsprüfung. Und auch die Darlegung des legitimen Zwecks, Gesundheitsschutz, Lebensschutz, Funktionsfähigkeit des Gesundheitssystems, das alles ist state of the art. Aber es wird unsauber und unscharf bei der Subsumption darunter. Denn da fängt es dann eben noch einmal an, dass eigentlich das Gericht zwischen Ex-Post- und Ex-Ante-Perspektive wechselt. es zum Teil sehr selektiv begründet, warum welche Kriterien, welche Stimmen, wobei ja die Entscheidung sowieso ausgesprochen schwach ist in der Auseinandersetzung mit dem Schrifttum, welche Stimmen herangezogen werden. Es wird sehr selektiv, ohne dass eigentlich nachvollziehbar ist, warum das herangezogen wird, außer sich, um sich vielleicht zu vergewissern, dass die eigene Meinung richtig ist. Ausländische Rechtsprechung sowohl des Schweizerischen Bundesgerichts als auch französischer Gerichte herangezogen, aber man weiß eigentlich nicht, warum das jetzt die Entscheidung tragen soll. Und es bleibt so ein, also ich sag mal, fahriger Beigeschmack.
Wo ist dir das mit der Ex-Post- und Ex-Ante-Perspektive so besonders aufgefallen?
Das ist insbesondere bei der Frage Gefahrenpotenzial. Und wenn dann plötzlich das Gericht sagt, naja, also im Vorfeld war das ja eine Prognoseentscheidung, jetzt stellt sich das aber eigentlich schon ganz anders dar und dann wird gesagt, oder in Zukunft könnte man es auch anders machen. Das finde ich, sind so einzelne Bereiche, also das ist gerade bei den Ausgangsbeschränkungen, taucht das an verschiedenen Stellen auf und das hat mich sehr irritiert. Weil da müsste eigentlich klar sein, entweder prüft das Gericht wirklich aus einer Ex-Post-Perspektive die damaligen Maßnahmen, akzeptiert dann aber, dass der Gesetzgeber zu dem Zeitpunkt nur die Faktenlage hatte. Aber da ist so ein Perspektivenwechsel und der macht die Entscheidung, finde ich, auch methodisch angreifbar. Neben vielen anderen Punkten, wo die Entscheidung auch methodisch angreifbar ist.
Mir kommt das so vor, als ob die ganze Verhältnismäßigkeitsprüfung ersetzt wird durch eine reine Plausibilitätsprüfung. Teilst du das?
Ja, das kann man sagen. Weil letzten Endes wird der Kontrollmaßstab zurückgenommen auf den Punkt weiter Einschätzungs- und Beurteilungsspielraum. Die Grenze ist eine Willkürkontrolle und die Frage, ob der Gesetzgeber zumindest seine eigenen Einschätzungen hinreichend plausibel gemacht hat und das nicht offensichtlich sachwidrige Erwägungen sind. Damit bleibt von einer wirklich abgeschichteten Verhältnismäßigkeitsprüfung wenig übrig. Wenn ich das vielleicht noch einen Punkt noch ergänzen darf, weil das, finde ich, ist auch eine der neueren Bereiche. Das Gericht hat in der Vergangenheit, in meinen Augen auch völlig zu Recht gesagt, bei der Festlegung des legitimen Zwecks kann grundsätzlich jeder Zweck in Frage kommen. Bei der Frage der Eignung hat der Gesetzgeber einen ganz weiten Beurteilungsspielraum und ein Mittel würde nur dann ungeeignet sein oder daran scheitern, wenn es offensichtlich ungeeignet ist. Aber jetzt wird auch dieser Beurteilungsspielraum ja bis letzten Endes in die Angemessenheitsprüfung im inneren Sinne hineingezogen. Und dann bleibt von einer Abwägung fast nichts mehr übrig. Denn das Gericht wägt im Ergebnis nicht ab, sondern es findet sich dann nur an einer Stelle auch mal so eine Formulierung. Das ist ein besonders schweres Gut, das ist eine schwere Beeinträchtigung. Und da hat man so den Eindruck, also die Abwägung beschränkt sich darauf, dass man im einen Fall das Wort besonders davor gestellt hat und das war es dann.
Vielleicht gehen wir noch mal kurz ein bisschen die Entscheidung im Einzelnen auch durch. Das Erste, was mir auffällt, ist, also Rand Nummer 106 bis 117, das habe ich, oder 115, da werden Schutzbereiche geprüft, Familiengrundrecht, Ehegestaltungsfreiheit, freie Entfaltung der Persönlichkeit. Da ist mir aufgefallen, aber das ist möglicherweise ein allgemeiner Trend, dass wir doch einmal gelernt haben, dass die Grundrechte jeweils eigenständig zu prüfen sind und nicht so in gesammelter Form, weil da hat die Verhältnismäßigkeitsprüfung ja dann auch gar nicht mehr zwischen den einzelnen Grundrechten unterscheidet. Also Frage, müssen wir umdenken und Grundrechte jetzt nicht mehr einzeln prüfen, sondern können wir eigentlich sagen, also der Staat ist eigentlich zu allem befugt, solange er das Verhältnismäßigkeitsprinzip einhält?
Also den Eindruck kann man gewinnen, aber der ist gar nicht so neu, denn das Bundesverfassungsgericht hat vor knapp 20 Jahren schon mit Ideen wie einer Schutzbereichsverstärkung, damals einer religiös verstärkten beruflichen Tätigkeit eines muslimischen Metzgers operiert, wohl um eine trennscharfe Prüfung der einzelnen Grundrechte zu vermeiden. Und genau das, was im Übrigen seit 20 Jahren im Schrifttum kritisiert wird, was auch in der universitären Ausbildung immer wieder kritisiert wird, zu sagen, also bitte, jedes Grundrecht einzeln durchprüfen und für jedes Grundrecht einzeln die Rechtfertigung am Maßstab der Verhältnismäßigkeitsdurchprüfung, weil im Übrigen, ich vermute, wir werden später darauf auch noch kommen, ja auch die Gesetzesvorbehalte unter Umständen unterschiedlich ausgestattet sind und wir nicht sagen können, die Grundrechte unterliegen einem allgemeinen Eingriffsvorbehalt, denn auch den Eindruck gewinnt man bei der Entscheidung ja mittlerweile. Das alles findet in der Entscheidung auch nicht mehr statt, sondern es wird ein allgemeines Grundrecht der familiären Bewegungsfreiheit geschaffen, die eben jede Form menschlicher Bindungen dann erfassen soll. Das ist keine saubere Arbeit am Schutzbereich.
Also geprüft wird in diesem ersten Teil dann halt gesammelt der Artikel 6 und der Artikel 2. Das sind ja eigentlich auch sehr, sehr unterschiedlich ausgestaltete Grundrechte. Und dann kommt materielle Verfassungsmäßigkeit ab Randnummer 134. Und da fängt es dann aus meiner Sicht auch etwas überraschend an. Erstmal, indem geprüft wird, Randnummer 135, die Frage nämlich, taucht auf einmal der Maßstab des Artikel 19 Absatz 4, taucht da auf einmal auf.
Also ich mag jetzt nicht gründeln, was der Berichterstatter sich dabei gedacht hat oder was letzten Endes ja nicht nur der Berichterstatter, sondern der Senat sich auch gedacht hat. Das gehört da nicht hin. Also man kann unter Umständen die Frage aufwerfen, ob ein selbstvollziehendes oder self-executing Gesetz den Anforderungen an den Schrankenvorbehalt des jeweiligen Grundrechts genügen mag. Man kann auch die Frage aufwerfen, ob das rechtsstaatlich problematisch ist mit Blick auf Rechtsschutzverkürzungen, wenn der Gesetzgeber selbst entsprechende Maßnahmegesetze trifft. Aber dogmatisch gehört das an die Stelle überhaupt nicht.
Es wäre ja eigentlich, würde es an den Anfang, also in der Systematik an den Anfang gehören, nämlich erstmal die Frage, ob überhaupt ein Eingriff in den Artikel 19 genau. Absatz 4 dort vorliegt. Das ist eine Frage, die letztlich auf diese Art und Weise irgendwie so ein bisschen vermengt wird dann mit der Frage nach der Rechtfertigung der Verhältnismäßigkeit.
Also man gewinnt ja schon den Eindruck, dass sowohl die Frage Schutzbereich und Eingriff zusammengezogen werden, aber dann eben auch Eingriff und Rechtfertigung. Denn, also, wenn es auch unter Randnummer 134 beispielsweise heißt, die Eingriffe in das Familiengrundrecht und die Ehegestaltungsfreiheit, und dann wird der Rest auch noch geprüft, sind in materieller Hinsicht im Grundgesetz mit dem Einklang. Und dann kommt hinterher der 19.4, dann ist das eigentlich nicht das, was ich normalerweise prüfen würde. Zumal der 19.4 man den ja auch durchaus als subjektiv wehrfähige Position ansehen könnte und sagen könnte, das ist was ganz anderes, das ist ein weiterer Schutzbereich, der hier unter Umständen eröffnet wird oder berührt ist. Aber auch diesen Erwägungen hat sich der Senat offensichtlich verschlossen.
Dann kommen weitere Ausführungen, die auch erstmal ein bisschen freischwebend sind. Handlungsformenwahl als eigenständiger Prüfungspunkt 138. Mit einem Maßstab, der dann aufgestellt wird, unter 140 und dann Überlegungen, ob es einen geschützten Kernbereich der Exekutive gibt. Für mich alles nicht so ganz einfach nachzuvollziehende Überlegungen, die da angestellt werden, die aber ja auch im Ergebnis hinterher nicht auswirken. Und die eigentliche Prüfung der Verhältnismäßigkeit beginnt dann erst an relativ später Stelle, nämlich erst bei der Randnummer, wo haben wir sie nochmal, das ist dann die Randnummer 167. Da nimmt der legitime Zweck 16 Randnummern in Anspruch, von 167 bis 183. Da hätte ich doch eigentlich gedacht, also da liegt das Problem nun wirklich nicht, weil das ein legitimer Zweck ist, Leben und Gesundheit zu schützen, ist eigentlich evident. Und dass es auch ein legitimer Zweck ist, eine Überforderung des Gesundheitswesens zu verhindern, das ist genauso evident. Hast du da eine Einschätzung, warum so ausführlich?
Also ich muss wirklich passen, denn ich hätte das als legitimen Zweck ganz kurz abgehandelt. Und es gehört auch meines Erachtens nicht dazu zu sagen, zum legitimen Zweck gehört die Frage, wie muss ein Schutzkonzept unter den Bedingungen von Ungewissheit oder Ähnlichem entwickelt werden. Ich meine, das ist nun genau die Verantwortung, die der Gesetzgeber hat und die ja, glaube ich, auch im Übrigen niemand streitig macht, dass er sagt, diese Zwecke kann man verfolgen. Und es ist dann eben eher dem Verhältnismäßigkeitsprinzip nachher vorbehalten zu sagen, kann ich es denn auch mit den gewählten Mitteln in der Art und Weise verfolgen? Also ich habe es, um es ganz deutlich zu sagen, nicht verstanden, warum der Senat einen Schwerpunkt der Entscheidung auf eine völlig unstreitige, und ich glaube auch bei allen Verfahrensbeteiligten letzten Endes unstreitige, eher tatsächliche Frage setzt, ob das legitime Zwecke sind oder nicht. Und was mir nur aufgefallen ist, ist, dass an dieser Stelle, und das ist insbesondere die Randnummer 171 am Ende, natürlich ganz klar durchschimmert, was ja auch Gegenstand der vorherigen Befangenheitsverfahren war, nämlich Entscheidungen unter Ungewissheit. Und da gewinnt man nun wirklich den Eindruck, da ist dem Senat die Feder durch das Bundesministerium der Justiz geführt worden. Denn das klingt geradezu nach dem damaligen Vortrag, der ja auch Gegenstand des Befangenheitsantrages war. Das fand ich schon sehr erstaunlich. Die Blöße hätte ich mir als Senat selber nicht gegeben.
Da möchte ich mal jetzt einfach aus Grund der eigenen Befangenheiten nicht so viel zu sagen, aber das ist natürlich schon...
Also ich wollte dich damit auch jetzt nicht in eine unangenehme...
Nö, gar nicht. Nee, aber du hast natürlich recht.
Aufgefallen bei der Lektüre. Recht.
Ich sich schon wundert, dass also Ausrede dieser Topos, wenn man die Rede der Justizministerin kennt, wie es dort behandelt ist, dass man das doch ganz gut wiederfindet, auch in der Entscheidung. Da kommt dann ja auch der Punkt tragfähige Prognosegrundlagen. 177, da ist mir eines aufgefallen, Köbel. Normalerweise, wenn das Bundesverfassungsgericht sich Expertenstellungnahmen einholt, dann werden die ja eigentlich auch im Sachverhalt erläutert, was die Experten gesagt haben. Mhm. Hier, wenn man diese Expertenstellungnahmen nicht kennt, erfährt man eigentlich gar nichts so richtig darüber. Also erfährt man insbesondere nicht über die Stellungnahmen, soweit sie nicht dann tatsächlich auch irgendwo dann in der Subsumption angesprochen werden.
Ja, also mich hat das auch gewundert, weil das so eine gewisse Inkongruenz zwischen Tatbestand und Entscheidungsgründen ist. Und der zweite Punkt ist auch, also ich meine, das ist ja zum einen, vielleicht wollte man damit auch öffentlichen Druck vom RKI nehmen, dass man also nochmal die institutionelle Absicherung des RKI innerhalb der Entscheidungsgründe darlegt, was aber eigentlich ja auch nicht erforderlich ist. Aber in der Tat, es sind entweder werden wissenschaftliche Stimmen zitiert, also jetzt insbesondere eben sachverständige Stimmen zitiert, oder es werden einfach Fakten geschildert, aber es wird in der Tat nicht deutlich, was die eigentlichen Erkenntnisquellen des Senates sind. Die werden zwar am Anfang mal kurz genannt, aber da wird der Inhalt nicht genannt. Und jetzt werden zum Teil Inhalte genannt oder institutionelle Aussagen getroffen, ohne aber auch eine eindeutige Zuordnung vorzunehmen. Also ich finde, das merkt man beispielsweise ganz deutlich auch in den weiteren Ausführungen, Randnummer 179 folgende der Entscheidung, wo alles Mögliche über die Anzahl der Mutantenentwicklung und Ähnliches gesagt wird. Aber auch das ist ja jetzt nicht unbedingt eine sachverständige Bewertung. Also auch da passt es nicht so ganz zusammen.
Also wäre dies ein Schriftsatz, den mir ein Mitarbeiter vorbereitet hätte, hätte ich gesagt, das gehört in den Sachverhalt und nicht in die rechtliche Begründung herein.
Ja.
Das ist der ganze Part jetzt zum legitimen Zweck, über den wir hier sprechen. Und nach dem Part über den legitimen Zweck kommen dann halt die relativ kurzen Ausführungen zur Geeignetheit, zur Erforderlichkeit und zur Angemessenheit. Und du hast es ja schon angesprochen, wo ist die Abwägung eigentlich?
Also ich finde, die eigentliche Abwägung, die ja normalerweise im Rahmen der Angemessenheit vorgenommen werden müsste, die ist so dünn. Ich will mal auf ein Beispiel vielleicht hinweisen. Das ist so in Randnummer 205 plötzlich angedeutet. Danach war hier weiter Beurteilungsspielraum vorhanden, also eine komplexe Sachlage. Dann wird gesagt, zudem wiegen die flächendeckenden und alle Lebensbereiche betreffenden Einschränkungen zwar schwer. Dann kommt dem Stand aber der Schutz von Leben und sehr schweren körperlichen Beeinträchtigungen gegenüber. So, und dann ist es verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden, dass der Gesetzgeber davon ausging, dass es keine gleichwirksamen Mittel gab, als die, die er gewählt hat. Das ist die gesamte Abwägung. Und das ist keine Abwägung. Das ist ein Gegenüberstellen. Ich würde mal sagen, bauplanungsrechtlich ist das das Ermitteln der Abwägungsgrundlagen und die Bewertung, aber noch nicht die eigentliche Abwägung. Also der Senat ist für mich auf halber Strecke stehen geblieben. Die Entscheidung leidet eigentlich, jetzt nochmal bauplanungsrechtlich gesprochen, an einem Abwägungsdefizit.
Den Versuch einer Abwägung oder zumindest das, was man wohl als Abwägung dann selbst verstanden hat, das ist wohl dann Abrand Nummer 220 oder nur 219. Da werden dann zunächst einmal wird geschildert, welche Eingriffe es dort in Artikel 6 und in Artikel 2 Grundgesetz gegeben hat. Dann kommt aber sofort eine Relativierung ins Amt Nummer 225. Der Gesetzgeber hat aber selbst für Milderungen der Eingriffe gesorgt. Das ist auch ein ziemlich langer Part. Mein mittellanger Part ist 226 und dann kommt der 227, wo es dann wieder sehr ausführlich um den Lebens- und Gesundheitsschutz, Aufrechterhaltung eines funktionstüchtigen Gesundheitssystems mit sehr viel Sachverhalt wieder geht. Mhm. Also auch, wenn man mal den 229 sich anschaut, das ist ja eigentlich keine Abwägung, sondern das ist reine Sachverhaltsschilderung wieder. Die eigentliche Abwägung kommt dann überhaupt in 232. In der Abwägung hat er gefunden und endet dann eigentlich auch schon recht schnell bei der 235.
Ja, wobei, wenn ich ganz ehrlich sein darf, also ich finde schon die Aussage, die das Gericht in Rand Nummer 232 trifft, sehr erstaunlich. Wenn es dort heißt, bei der Herstellung des ihm obliegenden Ausgleichs der gegenläufigen Interessen ist nicht erkennbar, dass der Gesetzgeber einseitig den Gemeinwohlbelang vorher eingeräumt oder Grundrechte außer Acht gelassen hätte. Punkt. Und ich meine das Punkt jetzt nicht nur als Ende des Satzes, sondern tatsächlich, das ist eine sehr apodiktische Feststellung. Denn damit wird deutlich, also Fehler sehen wir nicht. Und das ist ja das, was wir auch eingangs unseres heutigen Gesprächs festgestellt hatten. Das ist letzten Endes nur noch eine Plausibilitätskontrolle, die den richterlichen Kontrollmaßstab eigentlich ins Leere laufen lässt.
Weil es nämlich dann weitergeht, vielmehr sah er bei der Ausgestaltung der Kontaktbeschränkungen und Sicherungen vor, um das Ausmaß der Eingriffe in die betreffenden Grundrechte zu begrenzen, ohne den Lebens- und Gesundheitsschutz zu gefährden. Also es gab auch Ausnahmen, dass man noch dass man da noch bestimmte Familienangehörige auch zu Besuch haben konnte. Das reicht dann an dieser Stelle aus. Nicht? Und dann geht es eigentlich nur noch, wiederum um die Gefahrenlage und auch wieder gar nicht so wenig Sachverhalte dann in 233, 234. Mhm. Jetzt werden sich vielleicht manche Hörer fragen, warum ist denn das eigentlich so wichtig, dass man jetzt das macht, was wir hier machen, nämlich schaut, ist das denn tatsächlich sauber begründet und ist das tatsächlich so begründet, wie wir eigentlich meinen, mal gelernt zu haben, wie man eine Grundrechtsprüfung macht. Warum ist das wichtig?
Also ich glaube, das ist aus zwei Gründen wichtig. Zum einen, man nimmt damit das Normprogramm ernst. Und mit Normprogramm meine ich den Prüfungsauftrag der Verfassung. Die Verfassung gibt ein differenziertes Prüfungsprogramm vor, das der Gesetzgeber abarbeiten muss und das einer verfassungsgerichtlichen Kontrolle unterliegt. Der zweite Punkt ist, es ist für die Akzeptanz von Gerichtsentscheidungen und insbesondere von Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts, auf die man ja nun wirklich in Ansehung der auch gesellschaftlichen Bedeutung der Corona-Pandemie lange gewartet hat, ganz wichtig, dass eine solche Entscheidung, der man nicht inhaltlich zustimmen muss, aber bei der man einen nachvollziehbaren und methodisch sauberen Begründungsweg hat. Denn das schafft alleine schon mehr Akzeptanz, wenn ich jemandem wirklich sagen kann, aus diesen und jenen Gründen ist das so begründet. Das ist besser als apodiktisch zu sagen, das ist so, nimm's zur Kenntnis. Und die Entscheidung ist weniger von einem Freiheitsverständnis geprägt, bei dem man sagen könnte, das spricht jetzt sehr in dubio pro libertate, sondern das ist eher so ein bisschen in dubio pro imperium, man lässt der Herrschaft, ohne es ausdrücklich so zu sagen, ich meine, die Entscheidung spricht ja nicht von der Suspendierung des Rechts im Ausnahmezustand. Ganz bewusst nicht, auch zu Recht nicht. Aber was sie faktisch macht, ist, dass sie eben doch die an sich bekannten rechtsstaatlichen Bindungen in einem Maße lockert, dass eben der Gesetzgeber sehr viel mehr carte blanche hat, und dafür finden sich ja auch in der Entscheidung weitere Indizien. Also zum einen dieser deutliche Hinweis ganz am Ende der Entscheidung, dass zwar nicht alles erlaubt ist, aber dass doch vieles erlaubt ist, und dann der Hinweis auch zwischendurch in der Entscheidung, auch für zukünftige andere Maßnahmen bei vergleichbaren Infektionsgeschehen gelten diese Maßstäbe. Ich meine, da braucht man jetzt nicht mehr viel zu machen als Landesgesetzgeber oder auch als Bundesgesetzgeber, wenn man wissen will, wie man ein verfassungskonformes Corona-Management hinbekommen möchte.
Man muss es nur in irgendeiner Form plausibel machen.
Aber das ist eben was anderes. Also ich meine, das wissen wir beide auch aus der juristischen Tätigkeit. Wenn ich jemanden, es ist eines, jemandem etwas plausibel zu machen. Und das ist etwas ganz anderes und sehr viel anspruchsvolleres auch, jemandem nicht nur das Ergebnis plausibel zu machen, sondern ihm einen Begründungsweg aufzuzeigen, den er auch nachvollziehen kann, bei dem er sich auch selbst wiederfindet. Und ich glaube, diese Funktion von Rechtsprechung, die hat das Bundesverfassungsgericht trotz eines ja ausgesprochen umfangreichen Beschlusses. Also ich meine, Bundesnotbremse 1 ist über 100 Seiten lang, hat es diese Anforderung sicherlich nicht erfüllt.
Sprechen wir noch über den zweiten Teil der Entscheidung, in dem es um die Ausgangsbeschränkungen geht. Und in dem dann wiederum, das beginnt ab Rand Nummer 238, und in der es dann ganz wesentlich geht um das Freiheitsrecht, Artikel 2 Absatz 2 Satz 2 und Artikel 104 Absatz 1. Da führt das Bundesverfassungsgericht dann zunächst aus, dass es sich um einen Eingriff in die Fortbewegungsfreiheit, um einen Eingriff in Artikel 2 Absatz 2 und in Artikel 104 handelt und prüft dann anschließend die Schranken der genannten Grundrechtsartikel. Als ich das erste Mal die Frage auf dem Tisch hatte im April diesen Jahres, Erfolgsaussicht einer Verfassungsbeschwerde gegen die Bundesnotbremse, war ich vielleicht auch nicht so wahnsinnig überzeugt davon, dass man das Bundesverfassungsgericht davon überzeugen könnte, dass das unverhältnismäßig sei. Aber ich war schon davon überzeugt, dass das eigentlich so, wie man es gemacht hat, nach den genannten Artikeln nicht geht. Schlicht wegen des Wortlauts. In Artikel 2 Absatz 2 Satz 3 steht, dass Einschränkungen nur aufgrund eines Gesetzes zulässig sind, Klammer auf, nicht durchgesetzt. Und dasselbe findet sich dann nochmal in Artikel 104 auch wieder. Und in den Kommentierungen auch eigentlich einheitlich, unter anderem die Fabio, ehemaliger Bundesverfassungsrichter, hochgeschätzt, war das eigentlich auch immer ganz, als ob es ganz selbstverständlich sei, so erläutert, dass es Freiheitsbeschränkungen eigentlich nicht einfach per Gesetz angeordnet werden können. Das nur so zum Hintergrund. Das Bundesverfassungsgericht macht dann hier Folgendes. Es legt den Begriff aufgrund Gesetzes dann auf den ersten Blick betrachtet schulmäßig aus. Das fängt dann an bei der Randnummer 268 fängt es an, wo es sich die Frage stellt, ob man aus der Formulierung durchgesetzt schließen könne, dass, also das, was die Fabio sagt, ob man daraus schließen könne, dass aus der Formulierung aufgrund eines Gesetzes geschlossen werden kann, dass nicht einfach durchgesetzt eine Ausgangsbeschränkung angeordnet werden kann. Ja. Was sagst du zur Randnummer 268 oder wie liest du zur Randnummer 268, wo es um den Wortlaut zunächst mal geht?
Also ich finde es ganz erstaunlich, weil für mich war, und dafür gibt es ja auch hinreichend Belege in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, der Wortlaut ist die Grenze der Interpretation. Und wenn ich diesen Satz, der nun auch also ein Klassiker der juristischen Methodenlehre ist, hier drauf anwende, dann ist der argumentative Aufwand, um hinter den Wortlaut zu kommen, schon erstaunlich. Und ich meine, das, was letzten Endes das Gericht macht, ist, dass es mit teleologischen Erwägungen versucht, einen ganz klaren Wortlaut einer Grundrechtsbeschränkung zu überspielen und zu sagen, es geht auch anders. Das mag ja vom Ergebnis her vielleicht auch nachvollziehbar sein, dass man sagt, wir müssen das einheitlich regeln. Aber der Wortlaut gestattet das nicht. Und ich hätte vor dem Hintergrund auch gesagt, also spätestens in dem Bereich werden die Freiheitsbeschränkungen, die wir haben, schon an diesem Kriterium scheitern. Nun kann man natürlich vielleicht sagen, das ist ein sehr unbilliges Ergebnis, denn Freiheitsbeschränkungen, die brauchen wir, weil wir eigentlich damit die schlimmeren Eingriffe in Artikel 13 in die Unverletzlichkeit der Wohnung verhindern wollen, indem wir nicht sagen, wir kontrollieren, wie viele Leute zu Hause sind, also kontrollieren wir es lieber draußen. Das klingt ja auch in der Entscheidung so ein bisschen an, aber da hätte man es auch ehrlicher machen müssen. Das, was hier passiert, ist eine klare Überspielung des Wortlauts, ich sag mal jetzt aus Staatsräson gründen, um das Ergebnis zu halten. Und das kann man jetzt, wenn dieser Gedanke noch ganz kurz gestattet sei, vielleicht mit einem einzigen Aspekt erwägen. Es ist ja ein bisschen umstritten, ob die Freiheit der Person auch solche Maßnahmen oder Eingriffe in die Freiheit der Person solche Maßnahmen auch mit umfassen, die eben durch psychischen Zwang mit umfasst sind. Und hier also die Bußgeldandrohung als Zwangsmittel. Jetzt kann man sagen, also gut, wenn das Gericht auf der einen Seite sagt, auch sowas sehen wir als Eingriff in die Freiheit der Person ein, dass jemand zwar sich bewegen kann, aber in Gefahr läuft, dafür sanktioniert zu werden, dann weiten wir auf der anderen Seite quasi als Gegenposition auch aus, dass der Gesetzgeber auch selbst unmittelbar befugt ist, da entsprechend einzugreifen. Das mag man als Argumentationsfigur vielleicht akzeptieren, aber auch da bin ich der Auffassung, diese Argumentationsfigur ist mit dem Wortlaut der Verfassung nicht in Einklang zu bringen.
Begründet wird dann, dass der Umstand, dass der Wortlaut gäbe, ist hier. Die Fabio und Konsorten tauchen ja auch gar nicht dort auf. Also hätte man ja eigentlich auch erwartet, dass man sich mit der ja offensichtlich entgegenstehenden Literatur mal an dieser Stelle auseinandersetzt. Und dann kommt ein Schwenk zur Vorratsdatenspeicherungsentscheidung. Habe man ist mit Artikel 10 zu tun gehabt. Artikel 10 sähe auch keinen Eingriff durch Gesetz vor, aber man habe dem in der Entscheidung keine solche Bedeutung zugemessen. Ich habe mir die Entscheidung, die ich ja sowieso ganz gut kenne, nochmal angeschaut. Es findet sich eigentlich dort nichts dergleichen dazu. Und die Vorratsdatenspeicherung ist ja auch ein ganz anderer Fall, weil die muss ja erstmal umgesetzt werden durch die Telekommunikationsunternehmen, die ja auch dagegen bis zum EuGH bezogen sind mittlerweile. Also insofern bedarf es da zwar keines Vollzugsaktes mehr durch eine Behörde, aber dann doch ein mittelbar schon, nämlich eines Vollzugsaktes dann durch die Pflicht genommenen Telekommunikationsunternehmen. Also das.
Ja, also es passt nicht. Also ich war auch erstaunt über diesen Verweis. Das reiht sich aber ebenfalls ein in eine Sammlung von Verweisen, die bisweilen etwas irreführend sind. Also auch, das findet sich auch bei den Rechtsschutzerwägungen, da wird dann plötzlich auf eine Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts Bezug genommen und auf die Frage, ob self-executing Gesetze möglich sind und ob man dagegen nicht, was eigentlich dann eine Frage der Subsidiarität der Verfassungsbeschwerde wäre, ob man fachgerichtlichen Rechtsschutz sucht oder nicht. Und da wird eine Entscheidung auch in den Blick genommen, die gar nicht diese Aussagen trägt. Und das passt hier genauso. Der Rekurs auf die Vorratsdatenspeicherung trägt in der Sache nichts aus.
Mit am kritikwürdigsten finde ich Randnummer 270, nämlich der Blick in die Entstehungsgeschichte, wo man versucht darzustellen, dass man eigentlich aus der Entstehungsgeschichte nicht so richtig entnehmen kann, dass aufgrund eines Gesetzes und durch Gesetz einen Unterschied machen soll. da fällt mir auf, ist einfach der historische Kontext völlig ausgeblendet. Wir sprechen ja davon 1948 und 1949. Von dem doch sehr feierlichen Satz der Unverletzlichkeit ist der Freiheit, der in Artikel 2, Absatz 2, Satz 2 zu finden ist. Die Freiheit der Person ist unverletzlich. Da gibt es überhaupt keine Überlegung dazu, was denn eigentlich damals die Mütter und Väter des Grundgesetzes dazu veranlasst hat, den Satz so feierlich zu formulieren. Und es findet eigentlich auch gar nicht die Überlegung statt, ob es möglicherweise doch aus der, ja, wir haben es mit Ausgangssperren großer Teile der jüdischen Bevölkerung zu tun gehabt, jedenfalls auch die damals noch frischen Erinnerungen waren, nichtlichen. Ob es nicht die frische historische Erfahrung war, die das als ein besonders gefährliches Instrument gesehen hat, die Ausgangssperre durchgesetzt. Also dass diese Überlegung, diese nicht gerade fernliegende Überlegung an der Stelle überhaupt nicht mal anklingt, sondern man letztlich ist das ja eigentlich auch nur eine Wortlaut-Klauberei, die da gemacht wird. Das finde ich besonders enttäuschend.
Ja, also das ist in meinen Augen auch, also so diese, das Ahistorische der Entscheidung, die sich zwar den Anschein ergibt, sie würde sogar in den Motiven der Väter und Mütter des Grundgesetzes gründeln, aber in Wahrheit dann eben doch nicht zum Kern der Problematik vordringt. Und ich meine, und das schließt sich ja dann eigentlich nahtlos an, zusammenfassend, wenn man den Artikel, die Randnummer 272 zuletzt liest, das war für mich eigentlich der enttäuschendste Satz. Wenn man zum einen hört, nichts spricht dafür, dass Artikel 2 Absatz 2 Satz 2 und 104 Absatz 1 ein absolutes, uneinschränkbares Recht begründen sollen. Natürlich sind Eingriffe in die Freiheit möglich. Aber jedenfalls soll der Einzelne nicht einem Gesetzgeber ausgeliefert sein, der als Gesetzgeber ohne Vollzugsakte Umsetzung über Freiheitsbeschränkungen entscheiden darf. Und diese apodiktisch vorgenommene Formulierung, die finde ich viel gefährlicher, weil sie einem Freiheitsverständnis zum Ausdruck bringt, das eigentlich dem Freiheitsgeist des Grundgesetzes diametral entgegengesetzt ist.
Da sprichst du jetzt von 271 und 272, das sind dann die teleologischen Argumente, die dann letztlich zu dem Ergebnis führen, dass man den Schrankenvorbehalt einschränkend auslegt. Theologische Gründe sind dann in dem letzten Satz dieses Absatzes auch ausdrücklich dann das Stichwort, wie man es festmacht. Also wir haben gestern mit Kollegen lange über 271, 272 gesessen und wir haben versucht, den Gedankengang dort nachzuvollziehen und sind gescheitert, deswegen ich schon gesagt habe, ich gebe demjenigen ein opulentes Mittagessen aus, das man in Klardeutsch übersetzen kann, was dort mit 271, 272 gesagt wird. Also der Satz beispielsweise, den du gerade zitiert hast, wenn man den Anschlusssatz nimmt, den finde ich geradezu, also erstens rätselhaft, und zweitens auch dann schon wieder unsäglich, wird der Gesetzgeber selbst unmittelbar an dieses Grundrecht gebunden? Also,
was eine Selbstverständlichkeit ist,
muss er umgekehrt auch von den vorgesehenen Beschränkungsmöglichkeiten Gebrauch machen können. Das ist doch nichts Wissen, sowas zu lesen, oder?
Ja, aber es heißt vor allem ja auch von den Vorgesehenen. Und das, was das Gericht hier macht, ist, dass es im Wege der theologischen Interpretation die von der Verfassung vorgesehenen Eingriffsbefugnisse deutlich ausweitet. Und dann diese ausgeweiteten Befugnisse dem Gesetzgeber an die Hand gibt und sagt, so, jetzt nutzt man dein Instrumentarium, was wir dir gerade im Wege der Interpretation zugebilligt haben. Und das ist für mich nun wirklich eigentlich eine Form von richterlicher Rechtsfortbildung, die alle Schrankensystematik, die das Grundgesetz kennt, ja im Ergebnis nivelliert und damit Maßstäbe schafft, die nach meinem Verständnis, und wir wollen jetzt eine Interpretation haben, ich bewerbe mich dann jetzt auch um das Mittagessen, das ist nichts anderes als verklausulierter Satz, der Zweck heiligt die Mittel und wir wollten Ausgangsbeschränkungen legitimieren. Und das kriegen wir nur hin im Wege der teleologischen Interpretation. Das ist die billigste Erklärung, weil man eigentlich, glaube ich, dem Gesetzgeber ein so plumpes Vorgehen nicht zutraut und dem Gericht keine verklausulierte, aber in Wahrheit dann eben doch erschreckende Interpretation zubilligen möchte. Aber ich glaube, genau das ist passiert.
Wenn man es nur wenigstens verstehen könnte, auch der Satz, der dann unmittelbar von den theologischen Gründen kommt, Die gesetzliche Anordnung des Freiheitseingriffs schafft keine Lage, die die Schutzmechanismen des 104 Absatz 1 Satz 1 zweiter Halbsatz und Satz 2 Grundgesetz auslesen müsste. Das ist der Richtervorbehalt. Mhm. Also danach hat doch, das hat doch keiner behauptet, dass es hier eines Richtervorbehalts bedarf. Was wird denn da überhaupt, also womit befasst sich dieser Satz eigentlich überhaupt?
Ja, also, lieber Nico, ich muss dir ganz ehrlich sagen, mir erschließt es sich nicht. Und das finde ich ist auch für denjenigen, der sich ja auch mit der Interpretation von Verfassungsgerichtsentscheidungen mit auseinandersetzen soll, also ganz zu schweigen von denjenigen, die als Beschwerdeführer unmittelbar ihren Mandanten erklären müssen, was das Gericht eigentlich meinte, ist das einer der unbefriedigendsten Situationen, die man im Umgang mit einer Verfassungsgerichtsentscheidung haben kann, wenn man sie als Jurist nicht mehr versteht.
Kein schönes Bild, was sich da abgibt, und vielleicht sollten wir das Rätselraten über diese Passage dann erstmal damit wenden lassen. In die Leitsätze mit aufgenommen, das vielleicht zum jetzt jedenfalls erstmal zum Abschluss dessen, was mir so vordringlich aufgefallen ist. In den Leitsatz mit aufgenommen ist das, was dann in Randnummer 305, der allerletzten Randnummer, auftaucht. Umfassende Ausgangsbeschränkungen kommen nur in einer äußersten Gefahrenlage in Betracht. Wenn man jetzt nur die Leitsätze liest, ich habe mal hier Kommentierungen gesehen, die offensichtlich auch nicht weit über die Leitsätze hinausgelesen haben, hieß es, na, da ist ja die rote Linie. Also umfassende Ausgangsbeschränkungen nur bei einer äußersten Gefahrenlage. Ist das wirklich eine rote Linie?
Ich würde sagen, die rote Linie bemisst sich danach, wie ich die Gefahrenlage definiere. Und wenn ich bei der Definition der Gefahrenlage die Maßstäbe der Entscheidung anlege, dann darf auch die äußerste Gefahrenlage ist eine Situation, bei der der Gesetzgeber einen nicht mehr ernstzunehmenden Beurteilungsspielraum hat. Also nicht mehr ernstzunehmen mit Blick auf die richterliche Kontrolldichte. Das ist keine rote Linie. Das ist klingt nach einer roten Linie. In Wahrheit ist es eine Variable.
Es wäre wohl nur dann eine rote Linie, wenn man abstrakt ausbuchstabiert wäre, was denn eigentlich unter einer äußersten Gefahrenlage zu verstehen sein soll.
Und dann wäre die Frage, wer buchstabiert das aus? Der Gesetzgeber mit einem Beurteilungsspielraum oder das Bundesverfassungsgericht?
Ja. Also wenn das Bundesverfassungsgericht hier wirklich eine wirksame rote Linie hätte einziehen wollen, dann hätte es wohl erklären müssen, was es mit einer äußersten Gefahrenlage tatsächlich versteht. Und eine solche Erklärung findet sich in der Randnummer 305, in der dann nämlich nach dem genannten Satz eigentlich nur noch ein Satz folgt, dass im konkreten Fall diese äußerste Gefahrenlage vorgelegen habe. Also etwas Abstraktes, mit dem auch jetzt etwa aktuell in dem Gesetzgebungsverfahren, das ansteht, man operieren könnte, ist da auch an dieser Stelle wieder nicht zu finden.
Vielleicht kann man nur auf einen Punkt hinweisen. Vielleicht ist das die Problematik, dass sich eben diese Form der äußersten Gefahrenlage, und das Gericht will ja eben nicht, und das merkt man ihm ja auch an, nicht vom Ausnahmezustand sprechen, was vielleicht auch richtig ist, um also auch sozusagen die Bemühung des Ausnahmezustandes gleich zu vermeiden. Aber man hätte sich schon ein bisschen mehr gewünscht, dass das Gericht vielleicht mal eine Form von Ausnahmeverfassungsrecht, also den Versuch, das Nicht-Normierbare doch normativ greifbar zu machen, unternommen hätte. Das ist tatsächlich das Defizit der Entscheidung.
Ja, Köbel, vielen, vielen lieben Dank, dass ich mit Ihnen gemeinsam diese Entscheidung einmal diskutieren durfte. Ich hoffe, dass auch unsere Hörer ein bisschen etwas davon mitnehmen und zumindest verstehen, warum es vielleicht nicht ganz gleichgültig ist, ob eine solche Entscheidung, egal ob einem das Ergebnis gefällt oder nicht, ob so eine Entscheidung jetzt wirklich nachvollziehbar begründet ist, dass es vielleicht auch nicht völlig egal ist, ob man jetzt einfach vieles nicht deutlich wiederfindet, was wir eigentlich mal gelernt haben, wie so eine Entscheidung normalerweise aussieht und wie sie aussehen sollte. Danke dir ganz herzlich.
Ja, lieber Nico, es hat viel Spaß gemacht. Ganz herzlichen Dank für die Gelegenheit, ganz zeitnah unter dem Eindruck der Entscheidung mit dir darüber auch zu sprechen.